Okay, 1. Johannes 2, Vers 18. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Johannes sagt im Vers 15, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Und in Vers 16 sagt er, was die Welt ist. Das ist Fleischlust, Augenlust und Hochmut. Das ist Welt. Und das ist geistlich zu definieren. Also nee, da komme ich nachher drauf. Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Er macht hier ein Wortspiel. Das erste bezieht sich auf eine Person, das zweite Antichristen ist im Plural geschrieben. Und wir sehen das, oder haben es schon gesehen in der Offenbarung, dass eine Zeit kommt, wo diese letzten Tage, diese Tage der Gnade aufhören und das Gericht kommt. 7 Jahre über die ganze Welt, über die gesamte Schöpfung auch, alles was über uns ist. So, und Gott rollt einfach alles zusammen und macht dann alles neu. Und wir wissen, dass das Gnade ist, dass Gott die Zeit so verkürzt hat, dass die Menschen nicht länger leiden müssen, weil die 7 Jahre sind wirklich hart. Und dieser Antichrist, das ist nicht gegen Christus, sondern sowas wie Christus oder wie steht's hier? Anstatt Christus. Aber es ist mehr, er kommt in Form von Christus. Ne? So ein, und das haben wir auch in der Offenbarung gesehen. Satan wird freien Lauf gegeben, so zu tun und zu machen, wie er es will. So ein, und im Grunde erfindet er nichts Neues, sondern er macht alles genau so, wie Gott es gemacht hat. Da ist eine Dreieinigkeit da, dass Satan, der Drache und der Antichrist, der Messias, in Anführungsstrichen, der sich auf den Thron setzt, nachdem er den Tempel in Jerusalem aufgebaut hat. Und die Juden erkennen dort so, nee, das ist nicht unser Messias, ne? Wir beten dich nicht an. So ein, das ist auch der politische Führer in der Welt, der Einheit bringt und eine Währung und eine Wirtschaft so ein, und ohne diese Währung kriegst du nichts zu essen. Und dann gibt es einen religiösen Führer, das Tier aus der Erde. In Offenbarung 12 ist es, glaube ich. Und das ist dieser geistliche Führer, der, wie es dort steht, ich kann es mal lesen. Offenbarung 12. Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte 2 Hörner, bla bla bla, müssen wir jetzt nicht. Vers 12. Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus, der Antichrist, vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Ne? Also der Heilige Geist, wenn du so willst. Ne? Der Heilige Geist ist die Person Gottes, die in uns lebt, deren einzigste Aufgabe ist, uns zu lernen, uns zu leiten und zu trösten. Ne? Und das tut er, indem er unsere Augen auf Christus hinwendet. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist und mehr nicht. Er bringt uns immer wieder zu Christus. Durch ihn kriegen wir auch Kraft und Gaben und Weisheit, andere Menschen zu Christus zu führen. So wie es in 1. Korinther 11 steht, wo Paulus sagt, die Geistesgaben sind euch gegeben für den anderen, nicht für euch. Außer die Zungenrede, die ist für uns persönlich uns zur Erbauung gegeben. Und heute geht Johannes auf den Heiligen Geist ein hier und das ist auch ein wichtiges Thema, weil das Problem hier war, dass in der ersten Gemeinde diese Antichristen, und das bedeutet gegen Christus, so gegen das Evangelium, das Christus und die Apostel gebracht haben, so ein, gewirkt haben, Irrlehrer, religiöse Führer, die das Zentrum weg von Christus hin zu diesen Selbstgemachten. Ne? Wir wissen, dass es alles dämonisch ist. Im Endeffekt, jeder Götze, der irgendwie ist, jedes andere Evangelium, jeder andere Christus, der gepredigt ist, hat seinen Ursprung von Satan. Aber Satan benutzt nicht nur dämonische Macht, sondern auch, das wissen wir durch Petrus, den wir davor studiert haben, auch Philosophie und Psychologie, also irgendwie Wege, die durch Erkenntnis passieren, um irgendwie geistlich zu leben. Ja. Das Problem ist halt, dass man Gott halt nicht verstehen kann. Ne? Und ich kann auch Gottes Wirken nicht verstehen oft. Oft muss ich Sachen zu jemandem sagen, die ich nicht sagen will. Und oft sage ich zu Leuten Dinge, die ich anders gesagt hätte von meiner Erfahrung, Erinnerung her. Ne? Bei manchen muss ich schweigen, bei anderen soll ich reden. Bei manchen soll ich nur beten und bei anderen muss ich andere Leute zum Beten dazu bringen. Gott macht alles individuell. Keine Theorie und keine Erkenntnis und keine Weisheit oder sonst irgendwas kannst du für alle gleichzeitig zu jeder Zeit anwenden. Das funktioniert halt nicht. Ne? Dafür ist der Heilige Geist da. Der führt uns da rein und der gibt uns all die Sachen, die wir brauchen. Deswegen sagt ihr es auch, macht euch keine Gedanken, was ihr dann sagen werdet, wenn ihr vor Gericht steht, um meines Namens willen. Ich gebe euch das dann. Ja. Das ist sehr beruhigend und sehr befreiend. Und das Evangelium, das Christus uns gebracht hat, ist halt, dass wir in ihm sein dürfen und frei sein dürfen in ihm. Zur Freiheit sind wir berufen, sagt Paulus. Ja, zu den Galatern, die sich wieder was aufgepackt haben durch diese religiösen Leute und durch diese Verirrung, dieses andere Evangelium. Und das ist wichtig. Und damals die Christen damals, die Jünger damals, nicht die 12 Apostel, sondern alle, die von Neuem geboren sind und hier in den Gemeinden verteilt waren, überall, hatten es echt dolle auf dem Herzen, haben erwartet, dass Christus kommt. Besonders bei Johannes siehst du das, sein Brennen und immer wieder erwähnen, auch in der Offenbarung wird es sehr deutlich, dieses, ich freue mich, dass du kommst, ich warte, dass du kommst, Jesus kommt bald. Ne? Maranatha. Es gibt Kraft und es gibt Hoffnung. Egal in welcher Situation du bist, das ist deine Rettung daraus. Wir Christen müssen nicht in Depressionen verfallen und auch nicht im Sumpf sitzen. Wir müssen nicht im Dunkeln sitzen und von Sünde geplagt sein und von Leidenschaften und Begierden getrieben sein und einfach alles fallen und liegen lassen und sagen, ich komme da nicht raus, also muss ich damit jetzt leben. Das ist Quatsch. Christus hat uns alles gegeben, hat er gesagt, das stimmt. Ja. Und ich habe es mir oft sehr leicht gemacht und habe gesagt, ja, es ist halt so, ich bin so und Punkt. Ich komme da nicht raus. Aber das ist Selbstaufgabe und eine Philosophie, die Christus uns nie gebracht hat und auch die Jünger nicht. Ja. Ist einfach Faulheit und Selbstliebe. Ist genau das Gegenteil von dieser Agape-Liebe. Ja. Ist Gleichgültigkeit. Das Schöne ist, wer das glaubt und wer das annimmt, bekommt. Egal ob Weisheit oder Kraft oder offene Türen oder Wege, es geht. Sich alle Zeit zu freuen, ist möglich in Christus. Und ja, wir haben schon gesehen, Johannes sagt in Vers 8 in Kapitel 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir sind Sünder und wir fallen immer wieder und wir schaffen es nicht, genauso gerade und sauber zu laufen wie unser Herr. Und soll mir auch gar nicht, sonst hätte er gar nicht kommen müssen. Aber trotzdem ist es wichtig für uns als Jünger und Nachfolger und als Licht und Salz in der Welt, das anzustreben. Energie und Kraft reinzugeben und Leidenschaft trotzdem sauber und gerade zu laufen. Ja. Wer da drinnen faul wird, wird fett und sitzt dann, ja, sitzt halt am Rand von dieser Laufstrecke, ne, und guckt den anderen Christen zu, miau, miau, wie sie vorbeirennen. Ja. Wir wollen das nicht. Wir wollen im Training bleiben und fit bleiben, weil das macht Sinn. Ja. Und so kommst du, dass du im Kleinen treu bist und im Kleinen treu bleibst und du Größeres kriegst und mehr siehst und mehr erkennst von Christus selbst, auch in dir. Die Christen hier waren nicht erlöst, diese Antichristen. Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. So. Ja. Sind Menschen, die sich oberflächlich bekehrt haben. Die saßen in der Gemeinde, die haben mit angebetet, mit gebetet, mit Bibel gelesen, vielleicht auch was sie aufgeschnappt haben, weitergegeben. Leute, die vielleicht wirklich on fire waren für Jesus. Ne? Und dann irgendwann kam halt der Punkt, wo sie sich entschieden haben, ich gehe einen anderen Weg. Entweder ich lebe ein anderes Evangelium, nicht das, was ich gehört habe. So, und sind irgendwelche Irrlernen oder falsche Lernen gefolgt, so, oder sind, haben sich komplett abgewendet von der Gemeinde und von Christus. Ja. Und das ist wichtig, weil ich sehe das heutzutage immer stärker werden, jedes Jahr in der Christenheit halt diese Offenheit vom ursprünglichen und alten wegzugehen. Ja. Und das ist schade. So, ich persönlich habe mich verliebt in dieses simple und einfache Evangelium. Ja. Diese Simpelheit und Einfachheit mit Christus. Da ist ein lebendiger Gott und der macht und lässt mich sehen und zuschauen, wie er wirkt und tut und redet. Und das ist wunderbar. Ich brauche keinen Künstler sein oder ein Clown für Christus auf der Straße. Ich brauche keinen Charme oder Charisma. Ich muss die Leute nicht ständig unterhalten und dazulernen, damit die Leute unterhalten, damit ich schaffe, die Leute weiter zu unterhalten und ich nicht langweilig werde. Da muss nichts Großes gemacht werden oder irgendwas, wo die Leute sagen, wow, tolle Gemeinde, toller Christ, so ein Christus wirkt von allein. Das ist der Gott, den ich wollte und den habe ich auch kennengelernt in der Bibel. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich möchte kein Antichrist sein und gegen Christus bedeutet nicht, dass die Leute gesagt haben, Christus hasse ich, Christus brauche ich nicht, Christus will ich nicht. So ein, oder Menschen, die gesagt haben, Bibel brauche ich nicht, so ein, oder ist nicht alles von Gott, so ein, sondern gegen Christus zu sein heißt gegen dieses Evangelium, gegen den Heiligen Geist, das wird Johannes uns gleich noch erklären, so ein, zu sein. Nämlich Christus von eigener Kraft und vom eigenen Kopf her irgendwie verstehen und leben zu wollen. Ja. Und da wir alle unterschiedlich ticken, würde unser Christus auch unterschiedlich aussehen. Ja. Und du kannst sehen, wie vielfältig Christus ist. Und er hat gesagt, es werden viele in meinem Namen kommen. Viele Christusse. Ja. Aber glaubt ihr nicht. Es gibt nur einen. Und ich muss dir bei den Leuten halt denken an Matthäus 13. Ich mach's mal auf. Vers 18. Oder ich lese erstmal die Geschichte vor. In Vers 3. Und er redet zu ihnen in vielen Gleichnissen und er sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, da fiel etliches auf dem Weg. Und die Vögel, die kamen und fraßen es auf. Anderes, das fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, da wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes, das fiel unter die Dornen, und ja, die Dornen, die wuchsen auf, und die erstickten es. Und anderes, aber das fiel auf das gute Erdreich, und es brachte Frucht. Etliches, hundertfältiges, etliches 60-fältiges, etliches 30-fältig. Und wer Ohren hat zu hören, der höre. Vers 18. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und der raubt das, was in seinem Herzen gesät ist. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war. Nun, das kennen wir. Wir gehen raus, wir erzählen das Evangelium und die Leute nehmen es auf. Manche sind sogar begeistert, ne, aber da kommt die Frucht. Kaum haben wir Tschüss gesagt und Amen vielleicht. Ne, es gibt ja viele Gebete auch auf der Straße. So ein, sind sie wieder in ihrem Alltag, in ihrem Denken und alles, was sie gehört haben, ist weg. Ja. Auf dem felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Kenne ich auch. Leute, denen erzählst du das Evangelium, ne, so wie die zwei Chaoten, die bei uns früher waren. Ne, Wir waren draußen auf der Straße, haben evangelisiert und da kam zwei richtig runterkommende Penner halt so, ne? Also waren keine Straßenpenner, aber man hat schon gesehen, die sind echt auf Drogen und zu viel Alkohol und bla. Junge Leute, ich weiß nicht, wie alt sie waren, 19 ungefähr. Ne? Und die kommen zu mir und sagen so, hey, hast du Drogen? Ne? Und ich so, nee, ich habe nur eine Droge. So, das andere Zeug brauche ich nicht mehr. Da bin ich fertig mit. So, was denn? Ja, das vertragt ihr gar nicht, das ist viel zu groß. Ja, was denn? Ja, Liebe. Ne? Und ich so, doch, echt? So, ich habe, seit ich diese Liebe empfangen habe von Gott, so seitdem brauche ich das ganze andere Zeug nicht mehr. Das berauscht mich und verändert mich total. Du kriegst einen ganz neuen Blick und eine ganz neue Perspektive. Verändert das Leben komplett. Aber zum Guten. Ja, und dann sind sie weggegangen. Und dann dachte ich, na gut, das war's dann, tschüss. So, und dann sind sie auch wieder zurückgekommen, ein bisschen später, ne? Und ab dann waren sie in der Gemeinde. Ne? Und es gibt Leute, die sind total begeistert, und die sitzen hier und du denkst so, wow, krass. Du hast gar nicht viel gesagt, so und schon sind die total verknallt und verliebt in Jesus. Und du denkst so, Hammer, so Gott macht Wunder ne, und sie blühen auf und sie wachsen und sie fangen an zu dienen und so. Und auf einmal kommt eine kleine Sache und weg sind sie. Ja, ein bisschen Druck im Leben, ein bisschen was Schweres. Das sind diese Felsen hier. Auf dem Felsenboden gestreut aber ist bei dem, der das Wort hört, sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel. Jesus, sagt Römer 11. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Ja. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß und rennt weg. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und es wird unfruchtbar. Kenne ich auch. Menschen ohne Heiligen Geist schaffen es nicht auf Dauer, diesem Gott zu vertrauen. Ja. Und sie sind ständig in Sorgen und ständig ist alles unmöglich und ständig ist alles zu viel. So. Aber die, die den Heiligen Geist in sich wohnen haben, die haben einen Tröster. Jemand, der immer wieder reinspricht und sagt, so, mach dir keine Sorgen, ich sorge mich darum. Hör auf, Angst zu haben. So, Angst ist nicht in der Liebe, du brauchst dich nicht zu fürchten. Sei mutig und stark und vertraue mir. So, ja. Jemand, der aber keinen Heiligen Geist hat, schafft es nicht nur mit dem Kopf. Das zu leben, einen lebendigen Gott, ist unmöglich, weil Gott ist viel zu groß. Und deswegen ist auch das andere Evangelium und der Verstand ein Evangelium, das auf Verstand beruht und ein Gotterkenntnis, die nur mit dem Verstand allein funktioniert. Es ist unmöglich, Gott so zu gefallen und mit Gott zu gehen, außer es läuft super. Ja. Aber Gott stellt den Menschen nun mal Steine in den Weg und lässt das Wetter auch mal sich wenden. So dass mal eine trockene Zeit kommt. So, und da beweist sich dann, ob der Heilige Geist wirklich innewohnt oder nicht. Ja. Und das sind doch die gleichen Kämpfe, die auch wir haben, oder? Bedrängnisse. Entweder von meinem Fleisch oder von Nachbarn oder von, ja, selbst von Christen. Ne? Oder meiner Frau. Ne? So ein Bedrängnisse von innen. So ein, wir alle haben ständig Kämpfe und ständig ist es mal schwer, wo wir wirklich arbeiten müssen und kämpfen müssen. So ein, und aber wir haben den Heiligen Geist. Und er trägt uns dadurch jedes Mal. Und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Ne? Denn du bist bei mir. Oder so. Ne? Ja. Ne? Oder Verfolgung um des Wortes willen. Und auch das kommt ständig auf uns zu. Im Kleinen hier in Deutschland meistens. Dass man mal rot wird, weil man Stellung nehmen muss zu bestimmten Ansichten, die Gott hat, ne? So, und man weiß, kommt nicht gut an jetzt. So, aber wenn du rausguckst aus Deutschland, so, da ist wirklich Verfolgung gerade und es wird immer schlimmer und es wird immer kranker und immer perverser und immer gewalttätiger und böser und wir Christen haben echt zu tun. Wegen des Wortes willen. Aber auf der anderen Seite siehst du diese Schönheit, die da auch herrscht, und diese Ruhe und diese Gnade und dieser Frieden in diesem ganzen Kampf, den unsere Brüder und Schwestern gerade leiden müssen, so, weil die wissen, wofür sie kämpfen. Zum, da ist Kraft da und Vertrauen in Gott und eine Gottesfurcht, von der wir noch einiges lernen können. Verfolgung und Bedrängnis durch Christus, durch unseren Glauben, das ist keine Last in dem Sinne. Und das habe ich gelernt von vielen Brüdern und Schwestern, die mir schreiben, die in Verfolgung sind oder von denen ich gelesen habe oder gehört habe. Es ist ein Segen, es ist eine Läuterung. Es ist nicht zu vergleichen mit Bedrängnis und Verfolgung aus menschlicher Sicht. Gott weiß, wie er die Seinen halt stärkt. Und da können wir drauf vertrauen. Die Sorge dieser Weltzeit kenne ich. Die Betrug des Reichtums kenne ich. Undankbar zu sein, nicht zufrieden zu sein, traurig zu sein, weil ich was nicht habe oder noch nicht habe, irgendwo hinzuarbeiten zu einem bestimmten Punkt, weil es mich unglücklich macht und ich unruhig bin. Und ich denke, wenn ich das habe oder das erreicht habe, dann so wie Urlaub. War eine schöne Zeit. Aber was ich wieder in diesem Urlaub gelernt habe, war Folgendes. Das ist einfach nur eine absolute Ironie, dass wir Menschen denken, wenn ich wirklich so viel Geld habe und einen Ort, wo ich leben kann und mir überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, und ich einfach jeden Tag leben kann, so wie ich will, entscheiden kann, was ich will, machen kann, was ich will, dann, das wäre Hammer, das wäre super. Aber das ist absolut eine Lüge. Mir tun die Menschen leid und ich saß schon am zweiten Tag im Urlaub da und habe so drüber nachgedacht und dann dachte ich so an die Menschen, die so geboren werden, die sich nie irgendwie Sorgen machen mussten um irgendwas. Die können sich einfach alles kaufen, was sie wollen und wenn es das nicht gibt, dann haben sie genug Geld zu sagen, erfind das für mich. Und ich dachte so jeden Tag, das ist ein schreckliches Leben, so eine Riesenlast, da ist keine Erfüllung und kein Glück. Und dann gucke ich so in meinen Alltag oder in den Alltag von Czeski hier oder in unseren Alltag, ich musste halt an dich denken, und ich denke so, da sind ständig Kämpfe und man ist ständig dabei zu suchen, zufrieden zu sein. Ständig Sachen, die einem fehlen, ständig Sachen, die einem nicht fehlen, die zu viel sind, ständig Träume und Dinge, die unerreichbar scheinen und ein Frustrieren auf Dauer, ne? Dieser Alltag, der so belastend sein kann und so einengt und so, dass man irgendwie wie eine Roboter einfach nur noch das Gleiche sieht und tut und denkt. Aber gerade das ist der Ort, wo ich Jesus begegne, wo ich geformt werde und gebrochen werde, wo alles lebendig ist, ne? Wo alles passieren kann. Und dann saß ich da und dachte so, es ist viel besser, Träume zu haben, als sich Träume zu erfüllen. Ne? Damals, bevor ich zu Christus kam, habe ich alle meine Träume erfüllt. Und jedes war eine Enttäuschung. Da war nicht das, was ich erhofft habe, was dann kommt, wenn ich diesen Traum nie erfülle. Wenn diese Tür sich für mich öffnet und ich dort einschreite. Das war alles nichtig, weil ich war genauso hungrig und suchend wie davor. Und viel schöner war es, diesen Traum zu haben. Ne? Diese Vorstellung. Von daher, lasst uns da nicht reinfallen und lasst nicht zu, dass wir Dornen haben auf diesem Feld. Dinge, die wuchern und uns daran hindern, Frucht zu bringen und zu gedeihen. Weil das saugt dich aus. Und wenn du ein Christ bist, der gerade müde ist und traurig und sinnlos, planlos irgendwie ist, dann sind vielleicht zu viele Dornen drin, weiß ich nicht. Kannst Gott fragen. Aber diese Dornen tun uns nicht gut, weil sie verhindern diese Frucht. Auch die Frucht des Heiligen Geistes. Und da gehört auch Freude dazu. Und ich liebe diese Frucht. Diese innere Zufriedenheit und diese Ruhe, diese Dankbarkeit. Man ist einfach da und man ist einfach. Ne? Und dann gibt es andere, Vers 23, auf das gute Erdreich gesät, aber ist bei dem, der das Wort hört und der es versteht. Ja? Und ich kenne viele, die das Wort hören und denken, sie verstehen es, aber sie tun es nicht. Viele, die Bibel besser studiert haben als ich, die mir Vorträge halten könnten und ich würde da sitzen und sofort alles vergessen, weil es viel zu viel ist und viel zu groß. Ich habe schon Probleme, mir einen Namen zu merken. Aber die verstehen absolut kein einziges Wort. Die haben noch nicht mal die Milch verstanden. Ne? Theologie und Theorie bringt uns keinen Meter nach vorne, noch nicht mal einen Zentimeter. Das gehört dazu, in der Kenntnis zu wachsen, aber das ist nicht das, worauf der Glaube baut. Wir müssen verstehen. Und zu verstehen bedeutet es, anzuwenden, zu leben, dass es lebendig ist und funktioniert, dass da wirklich was aufspritzt aus diesem toten Samen und lebendig wird und Frucht bringt, sich vervielfältigt. Ne? Darum geht's. Und das ist der gute Boden, da ist der Heilige Geist drin und er macht's lebendig. Und du kommst und du fängst an, Jesus kennenzulernen und verstehst immer mehr, was es heißt, dass er am Kreuz hing und für dich gestorben ist. Und es wird immer lebendiger und praktischer und du freust dich immer mehr daran und es beginnt. Und dann beginnt er aufzubauen. Sein Haus, sein Tempel, auf diesem festen Grund. Zurück zu Johannes. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und das schmerzt, gerade als Pastor, so ein. Ich muss das so oft jetzt schon miterleben, diese Dornen und diese Steine und ja, selbst dieser Weg schmerzt manchmal, gerade wenn die Person lieb hast. Und du erhoffst Frucht und es läuft alles gut und die Pflanze wächst und du siehst langsam Früchte kommen und auf einmal, von einem Tag auf den nächsten, ist es einfach zerstört. Die ganze Arbeit war umsonst, die ganze Mühe und Freude, die Hingabe und das Gebet, das schmerzt. So ein und das darf schmerzen, aber man darf dabei auch nicht vergessen, es liegt nicht an mir. Wenn die Leute nicht zum Glauben kommen, liegt es nicht an uns. Und wenn die Leute nicht in Christus bleiben, die zum Glauben kommen sind, liegt es auch nicht an uns, weil es sind nicht unsere Herzen, sondern ihre Herzen, die wir sehen. Ja. Und jeder ja, ist seines Glückes Schmied, sagt man so. Jeder hat die eigene Entscheidung, so ein, was für ein Boden er ist. Und dieser saubere Boden zu sein, das ist Arbeit. Ein Feld zu pflügen, ist harte Arbeit. Und selbst wenn du die ganzen Steine rausgeholt hast, dann musst du sie noch schleppen, und zwar aus dem Feld raus. Ja. Das Unkraut rauszureißen, damit es nicht wächst, ist Arbeit. Ja. Die Schnecken, die da kommen und alles gleich wegfressen, was ich da gepflanzt habe, und das nervt mich total, wirklich. So ein jedes Jahr das Gleiche. Ne? Jetzt habe ich einen Schneckenzaun dahin, hab da 60 Euro bezahlt, glaube ich, so ein. Und die latschen da einfach drüber und lachen mich aus und fressen sofort alles weg. So ein. Was ich machen müsste, aber dafür bin ich halt so faul und deswegen bin ich kein Gärtner. Ich müsste jeden Tag da rausgehen, diese Schnecken einsammeln. Ne? Oh, das ist mir zu doof. Also mache ich dann nur noch irgendwas Zeug drauf, das die eh nicht essen. So ein, ist egal, aber es ist Arbeit. So ein, und ich muss mich entscheiden, wenn ich will, dass das Feld sauber ist und dass der Heilige Geist seht, dann muss ich da auch was für tun. Und das ist wichtig. Wer Christus in sich vernachlässigt, braucht nicht viel erwarten. Ja. Und es ist kein neues Gesetz und es ist auch keine Last, sondern das ist Freiheit, weil ich merke, je mehr ich loslasse und je näher ich an meinem Herrn bin und je mehr ich auf ihn gucke, desto zufriedener und freier und glücklicher bin ich auch. Ja. Auch gucke ich nicht auf ihn und bin ich nicht an ihm so, dann tangiert mich zwar vieles und mich lenkt auch vieles ab, aber ich werde nicht glücklich innerlich, ne? Sondern immer belasteter und schwerer und mein Glauben macht irgendwann dann keinen Sinn mehr. Dann sitze ich hier und singe bla bla in der Luft und dabei denke ich aber nur an irgendwas, was ich gerade machen will oder irgendwas, was ich nachher tun will. So, dann sitze ich da und denke, ja, jetzt ist Gebetszeit, aber mir fällt gar nicht ein, weil ich überhaupt keinen Platz habe für andere Leute. Ja. Weil ich nur an mich denke. So ein und das ist klar, dass man dann kein Gebetsanliegen hat. Und dass man nicht mitkämpft. So ein das Gegenteil von Liebe ist Vernachlässigung. Ja. Ist Gleichgültigkeit. Und wenn ich will nicht gleichgültig sein, sondern ich will lieben. Ich will praktisch Menschen für Menschen leben. Und das heißt, ich muss dann freiräumen mit mir. Das ist ein gutes Feld, da wird gesät und es kommt hundertfach, 60-fach. Und selbst wenn ich der Typ bin mit 30, dann ist man 30 mal mehr als das, was gesät war. Ist viel. Ne? Früher habe ich gekämpft, dass ich der Typ mit 5 Talenten bin. So, und heute ist es mir total egal. Ich will treu sein. Selbst wenn ich der Typ bin mit 1 Talent, dann will ich da treu sein. Dann bin ich halt zu mehr nicht fähig, muss ich akzeptieren. Ne? So, auch wenigstens bin ich der Typ, der dann kommt und auch Jesus knallt mir seine Hand auf den Rücken und sagt, mein guter Knecht, so komm. Ne, hast 2 Talente gebracht. So, Und ich werde da oben stehen und nicht traurig sein oder neidisch auf den anderen gucken, der da 10 Talente hat, so, sondern ich werde da gucken und sagen, hey, hast du cool gemacht, super, krass. Und der wird seine Krone nehmen und ich werde meine Krone nehmen, auch wenn sie nur so klein ist und seine so, so, aber wir kommen und wir legen unsere Krone des Sieges zum, vor Jesus und sagen, hast du gut gemacht. Und dann haben wir gar nicht mehr, nur unseren Christus und sind zufrieden und glücklich. Ja. Es ist wichtig, dass wir auf uns aufpassen. Und das war auch damals schon wichtig. Das ist keine Sache, die erst gekommen ist. Und, weil ich das oft gesagt habe oder und auch oft höre von Christen oder von Büchern so, die Christenheit verändert sich, aber selbst Hudson Taylor oder Spurgeon hat genau das Gleiche schon gelehrt, wie wir heute, über den Verfall der Gemeinde. Und selbst die Christen davor und selbst Johannes der Apostel, der noch gelebt hat zu der Zeit, hat zu der Urgemeinde genau das Gleiche gesagt. So. Und alle anderen Apostel, die wir geschrieben haben. Ne? Das Problem war schon immer. Und das Problem wird immer sein, warum? Weil wir alles Trottel sind. Ne? Und weil nun mal eine Gemeinde alle Böden vorhanden sind zum Teil. Je größer sie ist, auf jeden Fall. Ne? Von daher, Gott kennt dein Herz. Und er kennt mein Herz. Und ich weiß, ich bin der gute Boden. Ich bin vielleicht nicht der beste Christ, aber ich weiß, ich bin der gute Boden. Warum? Weil ich Gottes Geist in mir habe und weil er zu mir redet und weil ich Veränderung will. Ich bin zwar manchmal ein sturer Esel, setze mich einfach hin, aber trotzdem, der Heilige Geist kommt und er redet und dann drehe ich mich und wende. So wie wir alle das tun, wir tun Buße, wir drehen um und verfehlen nicht mehr Gottes Willen, sondern wir suchen ihn. Deswegen sind wir alle der gute Boden, daran können wir uns freuen. Und dass der Teufel kommt und Unkraut auswirft, so ein, oder dass Gott tiefer pflügt in unserem Leben und da kommen Steine auf einmal hoch, so, ne, oder ein harter Boden, so ein, das ist so einfach normal, das gehört dazu. Da brauche ich mich nicht drüber ärgern, sondern kann ich mich drüber freuen, weil ich weiß, auch den Bereich wird mein Jesus noch umflügen. Und bei den Bereichen, wo es gar nicht geht, da macht er einfach einen Neubruch. Und da kommt gute Frucht. Wir können uns freuen, wir haben Sicherheit, wir sind nicht Antichristen, sondern wir sind Pro-Christen. Ja, wir sind für uns und Christus und wir laufen mit ihm und wir werden in seinem Bild mehr und mehr verändert. Und das tut gut. Und es tut auch Not, das zu hören. Von daher bin ich dankbar, dass Johannes das macht oder ich gerade. Lesen wir weiter. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Krasse Aussage. Aber auch du hast die Salbung von diesem Heiligen und hast alles und weißt alles. Und im Vers 27 steht, was diese Salbung ist. Und die Salbung, die ihr von ihm, Jesus, empfangen habt, bleibt in euch. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also diese Salbung, die wir bekommen haben von dem Heiligen, von ihm, ist der Heilige Geist. Und jeder, der einen Heiligen Geist hat, der wird doch nicht von Christus abfallen. Und das ist gut zu wissen. Ich brauche nur auf mein Herz zu achten und zu gucken. Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ja. Sagt ihr, ihr habt den Heiligen Geist in euch und in diesem und er redet keine Lügen. Jeder, der gesalbt ist und diese Salbung empfängt und das Evangelium kennt und annimmt und versteht, wird sich nicht hinwenden zu Irrlärm. Und das macht doch Sinn. Ich habe so viele Irrlehren gehört und mich hat es nie tangiert, irgendwie eine anzunehmen für mich. Gesundheit. Aber ich kenne viele, die irgendwie eine neue Lehre hören und sofort dahin rennen. Jeder, der von neuem geboren ist, der steht zur Wahrheit und der liebt das Wort. Ne? Und der bleibt auch. Also ist es nicht mein Kampf, andere zu richten. Gott weiß es. Mein Kampf ist es, zu lieben und zu tun. Wir haben letztens hier so einen Film gesehen, hier im Urlaub, war ein nicht christlicher Film, und Aber eine Sache war gut, die habe ich mir gemerkt, so. Da waren zwei Zwillinge, ne, Männer, so, und der eine, ja, bei dem hat alles funktioniert, der war selbstbewusst, ist durch sein Leben gegangen, hat Frauen geklärt und so weiter, ne, so, also da lief es einfach, so. Und der andere war total in sich gekehrt und hatte voll die Menschenfurcht und hat nur darüber nachgedacht, so, was die anderen denken und dass ich nichts falsch mache und gefalle ich demjenigen oder gefalle ich dem nicht, ne? Und hat geschwitzt wie blöde, so wie ich, wenn ich hier Musik mache. Sobald er irgendwie ein Gespräch war mit jemandem, hat sich selbst behindert. Ne? War ein Autor, so, aber hat es nicht hingekriegt, sein Ding fertig zu machen, weil er einfach zu selbstzentriert war. Ne? Zu gefangen mit dieser Selbstverliebtheit. So, und ist ja auch egal. Jedenfalls sitzen die da irgendwann im Sumpf, warum auch immer, brauche ich jetzt nicht erklären. Und ja, und haben Angst um ihr Leben, weil sie gerade verfolgt werden von so ein paar Psychos, die auf Drogen sind. Und sitzen da und die erzählen sich noch eine Geschichte. Und der eine nicht selbstbewusste Typ sagt halt zu seinem Bruder: Ja, weißt du noch damals in der Schule, in der 11. so ein. Da warst du 11 Jahre oder so, da warst du total verliebt in die, ne? Das war die schönste da in der ganzen Schule und ich habe durchs Fenster geguckt, so, wie du da gerade, als ihre Freundin da waren, ihr erzählt hast, dass du auf sie stehst. Wie toll sie ist, ne? Und sie war da total begeistert und ganz nett und lieb und so, ne? Und dann habe ich gesehen, wie du weggegangen bist. Und dann habe ich aber gesehen, wie sie auf einmal angefangen haben, dich fertig zu machen und über dich zu lästern. Ne? Und der sagt so: Ja, das weiß ich. Und, ne, der andere Bruder. Und dann sagt, war total zerstört: Wieso warst du denn trotzdem den ganzen Tag so glücklich? Und da hat er was Weises gesagt, nämlich, der zieht hier einen nach dem anderen aus dem Gottesdienst. Da hat er was gesagt, nämlich, du bist nicht. Weil der Bruder hatte dann das gesehen, der nicht selbstbewusste Typ, und den hat es sein ganzes Leben zerschossen, weil er dachte, alle Menschen sind so und jeder meint es böse mit ihm. Okay, und jetzt zu dem Punkt, den ich eigentlich erzählen will. Jedenfalls sagt der Bruder dann nur eine Sache und die war echt weise, fand ich. Könnt ihr drüber nachdenken, vielleicht ist es auch eine Irrlehre, dann sagt es mir bitte. Aber er hat halt gesagt, hey, nee, ich war trotzdem zufrieden und glücklich, ob sie jetzt das ernst meinte. Ob sie mich geliebt hat oder ob sie mich nicht geliebt hat, war mir total egal in dem Moment, so, weil ich bin nicht, ich bin, was ich liebe und nicht, wer mich liebt. Und das fand ich echt cool. Macht vielleicht überhaupt keinen Sinn für euch. Aber denkt mal drüber nach. Ja. Das Problem hier ist, wenn du ein Mensch bist, der nicht abhängig ist vom Heiligen Geist und seinen Blick auf ihn hat und auch sein Ohr auf ihn und tut, was er sagt, sondern jemand bist, der Mensch ist. Und menschlich handelt, menschlich denkt, menschlich reagiert und menschlich anbetet und Gottesdienst macht, dann bist du ein Mensch, der weltlich ist, der fleischeslust, augenlust und Hochmut in sein Leben hat und deswegen motiviert ist, alles zu tun. Und das ist ein Riesenproblem, weil der auf den Heiligen Geist hört, der nimmt ab. Ne? Nicht körperlich, aber ihr wisst schon, was ich meine, leider. Aber der wird kleiner und Christus wird größer. Ne? Er wird verändert in seinem Bild und wird demütiger und gibt mehr und mehr auf für andere, damit es ihm gut geht. Ob er nur davon satt wird oder nicht, ist total egal. Ja. Aber wenn du jemand bist, der nicht durch den Heiligen Geist getrieben ist im Glauben, so, dann bist du ein Mensch, der darauf aufbaut, ob andere einen lieben oder nicht. Doch Jesus hat das so ähnlich formuliert. Er hat gesagt, guck den Schatz in deinem Herzen. Wie war denn das? Hab's total verdrängt gerade.
Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz für
Da.
dein Schatz?
Was?
Wo ist dein Herz für dein Schatz?
Ja, kannst du mir jemand auf Deutsch sagen? Genau. Danke. Jetzt bin ich wieder drin. Ne? Im Grunde, das, was ich liebe, das bin ich. Und Liebe ist, mich zu investieren und was zu geben. Und ich kann es ja sehen in meinem Alltag, so in worin ich mich investiere. Ich kann sehen in mein Gebetsleben, worin investiere ich mich? In mich oder in andere? In Christus bei der Anbetung oder nicht? Wer kriegt Ehre und wer kriegt Lobpreis in meinem Gottesdienst persönlich? Ja. Paulus hat gesagt, jede Sekunde meines Lebens ist ein Gottesdienst. Weil ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Ja. Weil ich ein Priester bin. Ein königlicher Priester. Sind wir alle. Und es ist wichtig zu gucken, für was liebe ich? Und wenn es Christus ist, dann kommt da wirklich viel Frucht. Und viel Freude. Und viel Sinn. Ihr habt die Salbung. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist, der Messias? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wenn du Christus anbetest, dann betest du gleichzeitig den Vater an. Liebst du Christus, liebst du Gott, den Vater, den Schöpfer. Gibst du Christus die Ehre, ehrst du Gott damit. Aber lebst du ein Leben außerhalb vom Heiligen Geist, außerhalb von Christus, hast du den Vater nicht. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibt in euch. Das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr dem Sohn und dem Vater. So werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, das Versprochene, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und selbst wenn du nie irgendwas kriegst hier, was Gutes, sag ich mal, vom Menschlichen her. Wenn du ein Christ bist, der auf die Welt kommt und sich bekehrt und ab dann geht's echt nur noch, was nur noch bedrückt und bekämpft. So wird zum Beispiel sein in diesen letzten 7 Jahren, wenn der Antichrist sein Reich baut. Die Christen dort, die kommen zum Glauben und bekehren sich zu Christus, aber werden nur bedrängt. Physisch gesehen und menschlich gesehen so werden die erst Glück sehen, wenn sie dann sterben. Ja. Aber das, was wir haben, was uns niemand rauben kann, ist dieses ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist mehr als einfach nur leben zu dürfen, sondern dieses ewige Leben ist ein Leben voller Freude und Ruhe und Gesundheit und Zufriedenheit. Ein Leben mit Gott ganz lebendig. Kann uns niemand mehr rauben, wenn du versiegelt bist mit dem Geist. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und das ist wichtig. Auch das sehe ich, wird heutzutage gern vergessen. War auch damals schon ein Problem, sonst würde ich es jetzt hier nicht ansprechen. Danach sind wir fertig. Und das ist Gnade und ein Geschenk für mich, dass da, als ich zum Glauben gekommen bin, Gott mir das sofort aufgepresst hat und sich sofort eingebrannt hat. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich das so öfters sage, aber weißt du, wichtig ist, nicht zu vergessen, der Heilige Geist ist eine Person, der für sich selber spricht. Wie kann mich eine Salbung lehren, die keine Person ist? Oder mich trösten, mich in den Arm nehmen? Oder mir die richtigen Worte geben. Wie kann eine Energie oder irgendwas, was keine Person ist, mich leiten und lenken? Ja. Es ist eine Person, es ist ein Lehrer, es ist Gott selbst. Und da ist Kraft und da ist wirklich Erfüllung. Und ich finde es so schade, dass so viele Menschen davon keinen Gebrauch machen, weil sie Angst haben oder falsche Lehre haben. Du musst das Leben hier nicht stemmen, sondern das macht Gott in dir. Deswegen wohnt auch da. Weil wir alles Penner sind. Wir kriegen es nicht hin. Ja. Ich schaffe es nicht mal einen Tag richtig gerade zu laufen. Ich schaffe es nicht mal, wenn es mal so weit kommt, dass ich mir einen Vorsatz mache, den wirklich dann auch durchzuziehen. Ne? Manchmal klappt es. Danke. Aber ja, manchmal werde ich dann auch müde und vergesse es total. Ne? Wenn ich mir denke, so, ich werde jetzt mehr Bibel lesen. Einfach nur, weil ich gemerkt habe, oder Gott mich erinnert hat, so ein Stefan, wann hast du das letzte Mal Bibel gelesen, außer zum Predigt vorbereiten? Denke ich so, oh ja, stimmt. So ein, und dann denke ich so, ja, ich vermisse das auch, ich brauche das auch. Und dann denke ich mir, ja, das mache ich. Ich lese jetzt mal Bibel. Und dann kommst du total begeistert, fängst an zu lesen und ist doch irgendwie schön so. Und dann kommt der Alltag wieder und du merkst, wie Gott dir wieder auf die Schulter tippt und sagt so, hast du was vergessen? Mach mal, versuch mal wieder mehr deine Gedanken zu reinigen. Nimm mal ein Wasserbad des Wortes. Du brauchst es gerade, weil du denkst gerade nur an Scheiße. Und an Sachen, die überhaupt Gott nicht tangieren und die dich echt nur runterziehen. Lass mal bitte deinen Kopf sauber werden. So dass du die Augen schließt und an gute Sachen denkst und an richtige Sachen. So. Und das ist wichtig. Wer hier drinnen badet, kommt sauber raus. Ja. Auch wenn ich in die Welt gehe, diese Fleischeslust, Augenlust und Hochmut, die nicht unbedingt immer zur Sünde führen müssen, ne? Aber manchmal können sie dich verblenden und müde machen und träge und faul und blind. So ein, ne, das ist ein Dreckbrühe, da baden die Schweine drinne und dann, da kann ich mich nicht drinne waschen, sondern ich komme maximal genauso dreckig raus, wie ich reingegangen bin. Ne. Aber kommst du hierher, dann kriegst du neue Gedanken und es wird aufgeräumt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch vom Herzen her gereinigt sind, dass wir wirklich bewusst leben, Gott ist da. So wie Petrus das gesagt hat in seinem letzten Brief, im zweiten Petrus, die erwachsenen Männer und ich sage jetzt auch Frauen, so, die ein langes Leben hatten mit Christus und in Demut, so, und die achten nur noch auf eine einzige Sache, wie groß Gott ist. Mehr brauchen die nicht mehr. Ja. Auch Salomo, der so klug war und doch der teuerste Mensch, den ich kenne, so ein, auch der kam zu dem Punkt von seiner Schlussfolgerung, so ein, im Endeffekt geht es nur darum, gottesfürchtig zu sein, zu akzeptieren, zu erkennen, wie groß Gott ist. Und wenn ich weiß, wie groß er ist und wie gut er ist, wenn ich es akzeptiere und leben kann, wenn es Realität ist und ich mir das nicht immer wieder sagen muss, sondern wenn das wirklich ist und ich wirklich gottesfürchtig geworden bin durch meinen Lauf mit Christus, dann mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Wozu? Dann habe ich auch keine Angst mehr vor Menschen. Warum? So ein, dann habe ich auch überhaupt kein Interesse an sinnlosen Sachen, die mich nur zur Sünde führen oder zur Faulheit. So ein, weil ich weiß, wer da ist und wer er ist und wer ich in ihm bin. So ein, ne? Der Heilige Geist lehrt uns selber. Wir brauchen niemanden, der uns lehrt. Und das stimmt. Und ja, wir wissen, durch Petrus, wir brauchen Lehrer, Gott hat Lehrer eingesetzt in die Gemeinde und Hirten und so weiter. Ne? Das ist damit nicht gemeint, aber wenn ich eine Frage habe oder ein Problem, ich weiß, wo ich hingehen kann und ich kriege die richtigen Antworten. Und in meiner Torheit, wie ich damals zum Glauben kam, habe ich mir fest vorgenommen, ich glaube das, ich habe es einfach angenommen. Und ich habe mit jeder schweren theologischen Frage, so ist Christus wirklich Gott oder sowas, ne? Ich bin in die Bibel zu Gott gekommen und habe gesagt, erklär's mir. Und das macht er. So ein, du brauchst keinen Lehrer, wenn du schon einen Lehrer hast. Hast du aber nicht diesen Lehrer, diesen Heiligen Geist, dann brauchst du einen menschlichen Lehrer, ist klar, der dir die Dinge erklärt. Ist der Heilige Geist nicht dein Leiter, der dir sagt, ja und nein, links und rechts, stopp, warte mal und halt mal an, mach eine Pause. Dann musst du dir einen menschlichen Leiter suchen, ist ganz klar. Oder dich selber leiten. So ein, ja. Und wenn nicht er dein Trost ist, wohin du mit deinen Sorgen, deinen Ängsten und deinen Nöten, Problemen und was auch immer kommst so und sagst, ich brauche dich jetzt, komm da rein, ich halte es nicht aus, ich schaff's nicht. So ein, dann hast du keinen Tröster, also musst du dir natürlich menschlichen Tröster suchen. Oder eine Unterhaltung als Tröster oder Drogen oder Alkohol oder was auch immer so dich tröstet in dem Moment oder du meinst, dass dich tröstet, so, dann suchst es dir, klar. Ja. Aber der Mensch ist selig, der wirklich annimmt, dass der Heilige Geist da ist und aus diesem kostbaren Schatz auch schöpft für sich selbst. So. Weil dann wächst du schnell und du wächst gesund und du wächst gerade. Ja. Also lasst uns nicht vergessen, hier die letzte Mahnung, die halt sagt, so ein, dieses Alte, dieses, was wir schon wissen, was wir gelehrt bekommen haben, das Evangelium, und all das, was in der Bibel steht, so zu behalten und nicht zu vergessen und darauf zu achten, dass das reicht, weil sonst hätte Gott mehr geschrieben. Es ist genug, um Gott wohlgefällig zu leben, aber ich bin Gott so dankbar, dass es nicht nur darum geht, in unserer Beziehung, dass ich ihm wohlgefällig bin, sondern dass ich weiß, ich gefalle ihm, so oder so, durch Christus in mir. Dass es um Beziehung geht, sondern dass es darum geht, mit dem lebendigen Gott auch lebendig zu unterwegs zu sein. Also lasst uns vorsichtig sein, weil Johannes hat doch da gewonnen und hat gesagt, die euch verführen. Ne? So, und so kommt auch die Versuchung in unser Leben, so einen Willens dazu bringen, von diesem Evangelium, von diesem Christus wegzugehen und lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir diese Salbung haben. Dass du uns hältst, du uns lehrst, du uns tröstest, du uns leitest, dass du derjenige bist, der die Kraft gibt und die Gaben und all das, was wir brauchen. Herr, dass es nicht an mir liegt, diese Welt zu retten, diese Menschen. Ja, aber an mir liegt es, rauszugehen und rauszusehen, mutig zu sein und ja, zu lieben. In der Liebe zu wachsen. Ja, so, dass ich nicht weltlich bin, dass ich nicht um mich dreht, so, und, ja, sondern dass ja auch diese Welt, die in mir ist und in meinem Denken und in meinem Herzen immer noch vom alten Leben, dass es ruhiger wird und leiser und deine Stimme lauter. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, wir müssen uns diesen Sachen nicht mehr hingeben und das muss uns nicht mehr beeinflussen und bestimmen, sondern ja, du sollst es sein. Und ja, und du redest oft sehr leise und oft bin ich viel zu laut und überhöre dich. Und das tut mir leid. Ja, aber ich danke dir, dass du uns wachsen lässt und dass die Frucht kommt. Und manche Früchte brauchen halt lange, dass man davon essen darf. Ja. Bitte sende uns raus, lass uns Licht sein und ja, lehre und verändere uns mehr und mehr, sodass wir stehen. Wir wollen festhalten an deinem Wort und an deiner Wahrheit und an deinem Versprechen, Herr. Ich danke dir für das ewige Leben. So. Ich freue mich drauf, wenn du endlich kommst. Und, ja, die Welt einfach ausgelöscht ist. Ja. Ich bitte auch jetzt, dass du redest. Ja. Durch deine Kinder. Amen.